So, ihr Lieben, schön wieder mal bei euch zu sein. Danke euch, dass ihr hier mit Gitarre und Geige und so uns den Einstieg erleichtert habt. Ich musste daran erinnern, oder wurde daran erinnert, dass ein junger Mann mir auch mal versucht hat, Gitarre beizubringen. Das hat auch einigermaßen funktioniert, nur wenn man zu faul ist zu üben, dann reicht es eben am Ende nur für die Jungschar oder so. So wie bei mir, aber ihr seid zu höheren Berufen, also ganz große Klasse, das wird mal gewaltig werden. Das letzte Wort ist das Thema heute, das letzte Wort. Vielleicht, oder ich weiß ja nicht, was bei euch da so in Gedanken hochkommt, manchmal ist es ja so, dass man an Kindertage erinnert wird, wo die Mutter dann gesagt hat, jetzt wird aufgeräumt, das ist mein letztes Wort. Die Kinder wissen, das ist noch lange nicht das Letzte. Da ist noch viel Luft nach oben, aber gut. Das letzte Wort, es gibt ein letztes Wort, von dem die Bibel spricht. Wir schauen uns das gleich an und ich bete vorher mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort gibst. Herr, nimm alles weg, was dein Reden zu uns hindern will. Und öffne uns dein Wort. Herr, zeig uns jedem Einzelnen von uns, was du uns zu sagen hast. Herr, dir gehört alle Ehre über deinem Wort. Amen. Eines Morgens, Mann und Frau sitzen beim Frühstück, der Mann blättert so in der Zeitung herum und er sagt, Schatz, ich habe hier was ganz Interessantes gelesen. Laut einer Studie sprechen Männer täglich 15.000 Worte. Und laut der Studie, die sagt es auch, Frauen nutzen 30.000 Worte. Also, da heißt es doch, Frauen reden mehr als Männer. Die Frau geht sofort in Angriffsmodus über und sagt, das stimmt ja gar nicht. Das liegt ja nur daran, dass wir alles zweimal sagen müssen. Darauf ihr Mann, wie bitte? Also, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch klingt schön, scheint aber nicht ganz zu stimmen. Wobei, ich habe vor 14 Tagen etwa etwas in der Bildzeitung gelesen, wo ich gedacht habe, das muss ich einfach euch mitbringen. Hörbar, war überschrieben, hörbar verängstigter Mann am Telefon. Eine Frau hört nicht auf zu reden. Und der Gatte ruft die Polizei. Was war passiert? In Rosenheim in Bayern war eine Frau zum Herbstfest gewesen und ist wieder zurückgekommen. Der Mann wollte gerade ins Bett gehen. Die Frau kam vom Fest und hat nicht wieder aufgehört zu reden. Und dann wusste er sich nicht anders zu helfen, denn egal wo er hingegangen ist, hat seine redende Frau ihn verfolgt. Also hat er die Polizei angerufen. Laut Polizei war die Frau nach einem Besuch eben augenscheinlich etwas alkoholisiert. Noch im Telefonat mit der Polizei beschrieb der Mann dabei in Echtzeit anschaulich seinen Fluchtweg durchs eigene Haus und den angrenzenden Garten, immer verfolgt von der fortwährenden, auf ihn einredenden Frau, die ihn einfach nicht davon ablassen wollte. Und selbst als die Polizei eintraf, weil die sich natürlich auch nicht richtig wussten, was machen wir denn jetzt, wir müssen aber reagieren, hat die Frau nicht aufgehört zu reden. Man hat sich dann schließlich geeinigt, dass der Mann zu Bett gehen konnte und die Frau irgendwo im Keller oder so weitergeredet hat. Also auch sowas gibt es, und ihr kennt es ja selber, sowohl Männer als auch Frauen, da gibt es Ausschläge nach oben, die kauen dir ständig am Ohr rum, und dann gibt es Leute, die mit wenigen Worten alles sagen können. Durchschnittlich brauchen sowohl Männer als auch Frauen etwa täglich 16.000 Worte. Da gibt es keinen großen Unterschied. Aber ganz gleich, es wird ja überall geredet. Wir leben ja nicht, scheinbar nicht nur in einer Zeit der Bilderflut, sondern auch der Redeflut. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass das ganze Gequassel über viele Unsicherheiten und Unklarheiten hinwegtäuschen soll. Man redet einfach mal, ohne irgendwie groß was zu sagen. Und dann versuchen es manche, ihre Bildung und ihre Weltläufigkeit durch zu dokumentieren, dass sie englische Worte gebrauchen. Kennt ihr vielleicht auch. Und das nicht nur junge Leute, sondern auch ältere. Ich sage, egal wie alt, wenn ihr englische Worte braucht, dann schaut genau hin, ob sie das ausdrücken, was ihr auch sagen wollt. Sonst kann es nämlich ganz schnell sehr peinlich werden. Zum Beispiel war ja in den letzten Jahren immer wieder von Homeoffice die Rede. Ja? Früher, als ich Kind war, hieß das Heimarbeit. Wussten alle, was gemeint ist, haben ältere Damen gemacht, um ihre Rente aufzubessern, oder Mütter, um die Haushaltskasse zu füllen und nebenbei ihre Kinder noch groß zu ziehen. Homeoffice. Irgendjemand ist auf die Idee gekommen, aber wenn man mit einem Engländer darüber spricht, wird der natürlich nur den Kopf schütteln. Was wollen die ganzen Deutschen in unserem Innenministerium, wird er sich nämlich fragen. Homeoffice ist der englische Begriff für das Innenministerium. Also was wollen die Leute alles dort, die jetzt neuerdings Homeoffice machen? Oder manchmal ist es auch mit der Werbung so. Es muss ja immer irgendwas Neues geben. Schön, dass du mir die Vorlage mit eurer Wanderung gegeben hast. Irgendeiner ist mal auf die Idee gekommen, wir verkaufen jetzt Bodybags. Habt ihr so ein Bodybag? Bestimmt. Früher hieß das Rucksack. So. Aber Rucksack, das klingt ja irgendwie so ein bisschen altmodisch. Ja. Wer trägt noch Rucksack? Ja, da kommt man sich ja vor wie 85 oder so. Also ist irgendeiner auf die Idee gekommen, wir verkaufen jetzt Bodybags. Ob mit zwei Riemen oder mit einem, egal. Ist so. Wenn man mit einem Engländer das tut, was ihr getan habt im Urlaub und sagt, wir gehen wandern und wir haben tolle Sachen eingepackt und für die Vespa und so, und dann werden wir irgendwo mal eine Rast machen und dann werden wir die ganzen Köstlichkeiten verspeisen. Dann garantiere ich euch, wird der Engländer nichts, aber gar nichts essen. Weil Bodybag, das ist im Englischen der Leichensack. Und wer isst schon seine Pausenbrote aus dem Leichensack? Das machen wir ja noch nicht mal. Aber ganz gleich, ob Englisch, Denglisch, Dialekt, was uns wahrscheinlich eher liegt, oder Deutsch, es redet ja überall. In den Nachrichten, in Talkshows, habt ihr schon mal mitbekommen, ab einer gewissen Zeit brauchst du den Fernseher nicht mehr anzustellen, weil es immer überall redet. Ne? Irgendwelche Deppen erzählen irgendwas und unterhalten sich über Themen, wo der erlauchte Zuschauer genauso viel dazu zu sagen weiß, wie die sogenannten Promis, die da zusammensitzen. Politiker-Talkrunden gibt es dann auch, aufgepeppt mit Spezialisten und Journalisten. Auch dort wird pausenlos geredet und meistens wenig gesagt. Und dann gibt es noch, alles unterbrochen, die Werbung, wo in vielen Worten mit wunderschönen Bildern uns das vor Augen geführt wird, was die Welt nicht braucht. So, 16.000 Worte fügen wir dem ganzen Gequassel auch hinzu. Wie gesagt, mal mehr, mal weniger. Liebevolle, anerkennende Worte, das sind ja oftmals die Worte, die uns nicht so häufig über die Lippen kommen. Mit lauten Worten versuchen manche, ihre Meinung durchzusetzen, Gerüchte zu verbreiten. Das scheint ja die Möglichkeit zu sein, dass man sich von anderen absetzt. Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann noch im Dorf Chemnitz sagt, wobei das auch woanders funktioniert, das sage ich nur dir. Leute, könnt ihr probieren. Wenn ihr wollt, dass irgendeine Nachricht durchs Dorf getrieben wird, dann diesen Zusatz sage ich nur dir. Funktioniert immer. Oder dann eben auch über Macken und Fehler anderer zu lästern. Lästern scheint ja bekanntlich so selber zu entlasten, wobei das so eben nicht stimmt. Und ab und zu, aber nur ab und zu, dürfen auch wir Männer mal das letzte Wort haben. Vor allem, wenn es heißt, ja, mein Schatz, wie du willst. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann entdecken wir nichts anderes. Logischerweise, Bibel beschreibt Leben und erzählt Leben. und erzählt von Menschen, die miteinander reden, die übereinander reden und manchmal völlig durcheinander reden. Vor allem aber, und das ist das Wichtigste, das sich von der ersten Seite bis zur letzten Seite durchzieht, ist es etwas, dass die Bibel von Gott redet, der redet. Kein stummer Götze, sondern ein Gott, der redet. Von der ersten bis zur letzten Seite, von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung, wird davon gesprochen, dass Gott redet. 1. Mose 1, und Gott sprach, es werde Licht. Und die Schöpfung beginnt. Aus dem Nichts wird alles. Auf das Wort Gottes hin. Und Offenbarung 22, das letzte Kapitel der Bibel, wo der Johannes schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und der auf dem Thron saß, sprach, ich mache alles neu. Das ist das Versprechen Gottes. Ich mache alles neu. Und wenn man hätte alles aufschreiben wollen, was Gott gesagt hatte, hat, dann, so meine ich, würde die Welt die Bücher nicht fassen können, die zu schreiben wären. Das sind die letzten Sätze des Johannesevangeliums. Und der Johannes, der blickt ja an dieser Stelle auf die Zeit mit Jesus zurück. Und da schon da sagt er, wenn wir das alles minutiös aufgeschrieben hätten, die Bücher könnten es nicht fassen, was wir von Jesus gehört haben, von ihm gelernt haben, was er uns gesagt hat. Die Bibel redet von Gott, der uns Menschen anspricht, der in Geschichte hineinspricht und der seinen Willen ausspricht. Und deshalb dürfen wir Gott beim Wort nehmen, wirklich beim Wort nehmen. Von einem letzten, das hatte ich ja gesagt, von einem letzten endgültigen Wort spricht der Hebräerbrief. Und jetzt ist die Bibelfraktion dran, ihr dürft jetzt eure Bibeln zur Hand nehmen oder wer auch immer seine Bibel mit hat. Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Ah ja, geht auch. Also für die jetzt keine Bibel, ihr dürft hier mitlesen. Da heißt es gleich am Anfang, sozusagen als Prolog, als Einstieg, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Soweit mal heute, das kann man sich, denke ich, ganz gut merken. Lass es auch mal stehen, dann hat man den Text immer vor Augen. Das Erste, was der Hebräerbrief gleich unterstreicht und noch einmal sagt, ziemlich weit am Ende des Neuen Testaments, Gott redet und bekräftigt letztlich das, was sich, wie gesagt, durch die Bibel hindurchzieht. Wir haben einen lebendigen Gott, der uns begegnet, nachgeht, der redet und uns anspricht. Wir haben einen Gott, der kommt und schweigt nicht. So heißt es mal in den Psalmen. Wir glauben nicht an einen stummen Götzen, sondern an einen lebendigen Gott, der redet, der hört und der Antwort gibt, mit dem wir uns austauschen können, mit dem wir kommunizieren können. Und bereits im Alten Testament haben die Propheten immer wieder sozusagen vom redenden Gott gesprochen. Ihre Aufgabe war ja, das, was Gott ihnen gesagt hat, dem Volk weiterzusagen. Das war immer ein schwieriger Job, weil das, was sie im Auftrag Gottes weiterzusagen hatten, meistens Buße und Umkehr, das wollte niemand hören. Und trotzdem, Gott hat uns gesagt und deshalb sagen wir es euch weiter. Das war die Aufgabe der Propheten. Und sie haben die mit bissigem Spott überzogen, die sich an tote Götzen gehalten haben. Und da ist ja durch die Jahrtausende vieles verehrt worden. In Israel wurden immer mal so Steine und Hügel und Holzsäulen verehrt als Gottheiten. Denen hat man den Namen gegeben. Und im ersten Königbuch heißt es, dass der Elia im Auftrag Gottes dort mal Klarheit schaffen soll, wer ist wirklich Gott? Dann sind sie alle auf dem Karmel und im ersten Könige nachzulesen. Und während die Baalspriester, also die Götzenpriester, 850 an der Zahl, um den Altar, den sie gebaut haben, herum brüllen und rufen und ihren Gott anbeten, macht sich der Elia lustig. Ruft lauter, denn er ist ja ein Gott. Er ist vielleicht in Gedanken, er hat es vielleicht zu schaffen oder ist übers Land gegangen oder schläft vielleicht. Ihr müsst lauter rufen, dass er aufwacht. Denn Elia hatte gesagt, wir wollen beten und welcher Gott Feuer vom Himmel auf diesen Opferaltar senden wird, der ist wirklich Gott. Bei den Baalspriestern passiert gar nichts, aber als Elia betet, fällt Feuer vom Himmel. Der ganze Altar verbrennt, am Ende bleibt ein großer Haufen Kieselsteine. Stumme Götzen, das ist ja alles das, was wir Menschen vergöttern. Alles, wo wir Schutz und Hilfe und Aufwertung unseres Lebens erwarten. Du wirst wahrscheinlich, ich gehe mal zumindest davon aus, niemand sagen, ich bete Götzen an. Deshalb bin ich Martin Luther dankbar, dass der häufig so Dinge sehr praktisch ausformuliert hat. Der Martin Luther hat nämlich mal gesagt, und manch einer wird es wahrscheinlich kennen, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und dann, Leute, wird es ganz schnell ganz peinlich für jeden von uns. Denn es gibt vieles, woran wir mein Herz oder ich mein Herz hänge oder wo man sagt, Mensch, das ist mir ganz wichtig. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Aber Götzen, Leute, geben keine Antwort auf unsere Fragen, auf die brennenden Fragen des Alltags und auf die Überlebensfragen, die uns bewegen. Aber weil sich Gott zu erkennen gibt, ein redender Gott uns sozusagen gegenübersteht, erfahren wir, wie er ist, was er für uns tut, was er von uns erwartet. Und deshalb brauchen wir das Reden Gottes, damit wir uns nicht falsche Vorstellungen machen. Es ist ja so, Leute, auch unter der Christenheit gibt es ja ganz merkwürdige Vorstellungen, wie Gott sein müsste, was er tun oder lassen sollte, was aber meistens mit der Bibel wenig zu tun hat. Um nicht falschen Vorstellungen zu erliegen, um die Liebe Gottes, seinen Willen zu entdecken, brauchen wir das Wort Gottes, durch das er zu uns redet. Es ist ja eine Möglichkeit, wie Gott uns seinen Willen dokumentiert, dass wir ihn immer wieder nachlesen können. Und deshalb ist es ja tragisch, dass nur 4% der Deutschen noch in der Bibel lesen, obwohl es in jedem zweiten Haushalt in Deutschland eine Bibel gibt. Also an Bibeln scheint es in unserem Land nicht zu mangeln, aber in dem Willen, sich diesem Reden Gottes auszusetzen. Obwohl wir also auf das Reden Gottes angewiesen sind, haben wir längst und die meisten von uns in unserem Land das Reden mit Gott und das Hören auf ihn abgebrochen. Wir beklagen ja alles Mögliche, aber wir reden nicht mit Gott. Wir sind traurig über die Anfälligkeit, Begrenztheit unseres Lebens, aber verweigern das Gespräch, den Austausch mit dem Schöpfergott. Nur wenn was passiert, und das kennen wir ja alle, wenn etwas passiert, was nicht in unsere Vorstellung hineinpasst, so plötzlich kommt, unerwartet, dann kommen wir auf Gott zu sprechen. Wobei wir dann nicht mit Gott reden, sondern Gott auf die Anklagebank setzen. Wie konnte Gott das zulassen? Dann machen wir ihn verantwortlich, obwohl wir an vielen Stellen eigenverantwortlich sind dafür. Gott hätte genügend Gründe zu sagen, also Leute, wenn ihr mit mir nicht reden wollt, wenn ihr die Kommunikation mit mir abbrecht und abgebrochen habt, dann macht euer Ding für euch. Aber das ist menschliches Denken und ich bin Gott dankbar, dass er nicht so ist, sondern dass Gott uns nachgeht, ruft, anspricht. In der dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte, 1. Mose 3 nachzulesen, als der Mensch sich willentlich und wissentlich von Gott abgewendet hat. So machen wir unser eigenes Ding. Auf Gott zu hören, das ist so strapaziös. Und als sie von der verbotenen Frucht gegessen haben, ihnen die Augen aufgegangen sind über die Wirklichkeit, verstecken sie sich. Schlechtes Gewissen. Und dann ist etwas Großartiges, was von Gott gesagt wird. Als Gott abends in der Abendkühle durch den Garten geht, ruft er nach Adam und Eva. Adam, wo bist du? Das ist doch das Großartigste. Gott geht nach. Er hat doch schon längst mitbekommen, was passiert ist. Und trotzdem ruft er. Adam, wo bist du? Adam heißt ja nichts anderes als Mensch. Das ist das Reden Gottes durch die Jahrhunderte. Adam, Mensch, wo bist du? Jeder kann seinen Namen dort einsetzen. Wo bist du? Und der Hebräerbrief sagt das. Gott ruft und tut es auf vielerlei Weise, das ist das Zweite. Vielfach und auf vielerlei Weise, so heißt es im Hebräerbrief. Ich habe mal im Internet nachgeguckt und habe mal geguckt, wie viel in der Lutherbibel, wie viele Texte gibt es, die damit anfangen und Gott sprach. Es gibt so viele Bibeltexte, die mit diesen beiden Worten passieren oder anfangen, dass man, wenn man von 52 Sonntagen im Jahr ausgeht, man über 11 Jahre predigen könnte, jeden Sonntag über einen Text, Gott sprach. Und da ist, Jesus sagte und Jesus sprach und so weiter, alles noch nicht mit beinhaltet. In vielen Bereichen können wir das entdecken, das Reden Gottes. Gott redet durch die Schöpfung. Der Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seiner Hände Werk. Jeder Grundschüler, jeder Kleingartenkönig, jeder Oberförster und Herzchirurg, die könnten es merken und entdecken. Gott redet durch die Schöpfung. Durch die Mikro- und durch die Makroschöpfung. Durch das Kleinste und das Größte. Redet Gott. Der Paulus hat es den Großstädtern in Rom mal geschrieben. Wahrscheinlich brauchten die Erinnerung an die Natur, weil in Rom alles zugepflastert war. Der schreibt dort, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Schaut raus, wenn was blüht, dann ist das ein Zeichen des Schöpfers. Guckt es euch an. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist es ein Zeichen der Liebe Gottes. Neues Leben beginnt. Hat schon längst begonnen, aber jetzt sehen wir es richtig. Gott redet in der Geschichte. Auch das gibt's. Nun weiß ich, jüngere Leute, wenn die Geschichte hören, da gehen sofort alles zu. Ne? Geschichte. Früher, damals. Klingt wie wenn der Opa vom Krieg erzählte. Ne? Alles langweilig und so. Manchmal ist das nicht ganz schlecht, wenn man zumindest ein gewisses Wissen über Geschichte, auch Kirchengeschichte hat. Der Petrus schreibt nämlich mal an die Gemeinde, auch die Städte Sodom und Gomorra hat er zum Untergang verurteilt. Er hat sie in Schutt und Asche gelegt und hat sie damit zu einem warnenden Beispiel für das gemacht, was den Gottlosen bevorsteht. Ein warnendes Beispiel. Es gibt Dinge in der Geschichte, die gewesen sind, die als warnende Beispiele da sind. Wo Gott sozusagen durch die Geschichte sagt, Leute, macht es nicht so. In der Bibel ist es immer mal zu lesen, sie wandelten in den Sünden ihrer Väter. Die haben aus der Geschichte nichts gelernt. Sie setzen das Gottlose fort, was die Alten schon praktiziert haben. Davor warnt Gottes Wort. Davor warnt Geschichte. Leute, macht's anders. Lasst euch nicht sozusagen in diese alten Wege ein oder auf diese alten Wege ein. Nutzt andere Wege. Gott redet besonders in der Geschichte Israels durch die Propheten. Der Hebräerbrief sagt es ja. Wenn wir Propheten hören, ich weiß nicht, was da bei euch klingelt, aber dann waren es die Leute, die Gericht und Gnade zu verkündigen hatten. Und wenn man in die Bibel aufschlägt, dann im Alten Testament sind uns ja Prophetenbücher überliefert. große und kleine, umfangreichere oder auch weniger umfangreiche. Aber es gibt ja noch viel mehr Propheten, die uns im Alten Testament und im Neuen Testament vorgestellt werden, beziehungsweise von denen die Rede ist. Und von manchen Propheten haben wir überhaupt kein Buch, nichts Schriftliches. Elia, den ich zitiert hatte, oder sein Nachfolger, der Elisa, der kommt in den Königsbüchern ein paar Kapiteln vor und dann, so schnell wie er da war, ist er wieder weg. Und man ist neugierig eigentlich, was war denn nur vorher und so und wie ging es mit dem Elisa weiter? Nichts. Nur so ein ausschnittweise aus ihrem Leben, ein paar Episoden und das war's. Jona, eine Geschichte. Den Auftrag Gottes, die Flucht, die Verkündigung von Gericht und Gnade und dann das Sauersein, weil Gott nicht so gehandelt hat, wie er sich es gedacht hat. Und dann ist Schluss. Macht euch mal, wenn ihr zusammen Bibel lest, im Hauskreis vielleicht, macht euch mal auf den Weg und durchforscht mal die Bibel, Altes und Neues Testament, wo von den Propheten Gottes die Rede ist. Und was sie gesagt haben. Manchmal sind uns bloß Namen überliefert. Und man wird neugierig gemacht, was haben die aufgeschrieben? Welche Erfahrungen und welche Erfahrungen haben sie mit Gott gemacht? Gott macht sich nicht nur durch unzählige Boten bekannt und drückt seinen Willen aus, sondern auch auf vielerlei Weise. Auch das ist interessant, mal die Bibel sozusagen auch danach abzuklopfen. Wie macht es Gott? Durch einen brennenden Dornenbusch, der brennt und nicht verbrennt, durch Träume, Engel, Visionen, Auditionen, wo Leute was gehört haben. Das Peinlichste ist, wo die Menschen völlig verstockt sind, muss der Esel reden, also für die Spezies Mensch höchst peinlich. Macht euch mal auf den Weg, wie Gott redet. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen. Wenn wir offen sind, wenn wir uns auf Gottes Reden einlassen wollen, wenn wir darum beten, dass Gott uns was sagt durch sein Wort, durch seinen Geist, dann hat Gott alle Möglichkeiten dieser Welt und noch mehr, um sich verständlich auszudrücken und seine Botschaft kundzutun. Das Reden Gottes im Alten Testament, wenn man es liest, hat aber immer irgendwie so eine Begrenztheit, wo man den Eindruck hat, da muss irgendwas noch kommen. Und für diesen letzten endgültigen und rettenden Wort Gottes spricht der Hebräerbrief. Es ist nämlich nicht nur ein Wort, was da gesagt ist, sondern es ist eine Person. Das letzte Wort Gottes ist Person, nämlich sein Sohn Jesus Christus. Gott redet endgültig sein letztes Wort durch seinen Sohn Jesus Christus. Im Neuen Testament ist das mal hervorragend verankert. Das Johannesevangelium beginnt damit, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Hinweis auf die vollkommene Einheit von Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist in Gottes Welt. Und dann klingt sich Jesus aus, um auf diese Erde zu uns zu kommen. Um uns deutlich zu machen, wie Gott ist, wer er ist, was er uns zu sagen hat. In der Offenbarung am Ende der Bibel heißt es, nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige und er kommt als gerechter Richter. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte nur einen anderen Namen, das Wort Gottes. Das Wort Gottes, Jesus. Es ist interessant, dass diese wenigen Worte im Hebräerbrief alle Sekten aushebeln. Alles, wo Menschen sagen, Jesus ist nicht schlecht, ist schon gut, aber. Und irgendwas dazusetzen, überführen sich selber als Irrlehrer. Jesus ist das letzte Wort Gottes. Und wer Jesus sieht, wer ihm nachliest sozusagen im Wort Gottes, im Neuen Testament, dem begegnet Gott höchst persönlich. Der Paulus schreibt es ja mal, Gott war in Christus. Wir können uns nicht wirklich exakte Vorstellungen machen, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Wäre uns Gott ein verborgener Gott geblieben. Jesus hat Gott offenbart, sichtbar, begreifbar gemacht. Näher kann uns Gott eigentlich gar nicht kommen als in seinem Sohn. Deutlicher mit uns nicht sprechen als durch seinen Sohn. Am deutlichsten, eindrücklichsten wird das Reden durch den Sohn am Kreuz auf Golgatha. Und deshalb bin ich froh, dass in unseren Räumen ein Kreuz zu sehen ist. Vor den Toren von Jerusalem, in dem alten Steinbruch, der eigentlich schon längst ausgedient hatte, rundherum Felsengräber, in der Mitte ein etwas erhöhter Felsen als Hinrichtungsstätte. Immer mal wurde dieser Felsen genutzt, auch vor dem Passafest des Jahres 30 nach Christus. Dort wurde Jesus links und rechts flankiert von zwei Terroristen gekreuzigt. Die Zuschauer gaffen, sie spotten, sie machen sich lustig, sie fordern Jesus heraus, komm, steig herunter, dann wollen wir an dich glauben. Also tu was, dann glauben wir. Das Hinrichtungskommando, die haben überhaupt kein Interesse daran, die mussten es immer mal tun und die waren nur von dem begeistert, was die drei sozusagen, die dort am Kreuz hingen, hinterlassen haben. Und Gott schweigt. Jesus schreit seine ganze Not heraus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Menschen stehen da und warten, jetzt muss doch irgendwas passieren. Freund und Feind haben das gedacht. Irgendwas, das kann doch nicht das Letzte gewesen sein. Aber langsam und qualvoll stirbt Jesus vor den Augen aller Zuschauer. Vor den Augen von Freund und Feind. Und Gott? Gott schweigt. Wenn ihr mal, und ich bitte euch das mal zu tun, wenn ihr mal die Evangelienberichte über die Passion, das Kreuzigungsgeschehen lest, mal hintereinander wegliest, nicht wie in der Bibel lese, wo das dann immer so zerhackstückt wird, sondern wirklich mal hintereinander weg, da merkt, Gott schweigt nicht. Gott redet sehr deutlich durch das Kreuz seines Sohnes zu uns. Das ist das Reden Gottes auf Golgatha zu uns. Durch das Kreuz bekommen wir alles, was wir im Leben und im Sterben brauchen. Vergebung der Schuld und Sünde, das neue ewige Leben, die Zusage, die du nirgendwo sonst bekommen kannst. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist das Reden Gottes durch seinen Sohn am Kreuz. Und dadurch macht Gott das Kreuz zum Rettungszeichen. Nicht, zum, wie es sonst üblich war und damals auch so galt, zum verfluchten Hinrichtungswerkzeug, sondern zum Rettungszeichen. Und in der Auferstehung bestätigt Gott, das ist mein Sohn. Alles, was er gesagt hat und getan hat, das ist mein Wort und meine Tat. Darauf könnt ihr euch verlassen. Der Kreuz, das war nicht ein Ausrutscher, so eben passiert, sondern das war Gottes Wille und der Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Und erst sozusagen von Ostern her, von der Auferstehung her, verstehen wir das. Können wir das erstmal verstehen? Das war nicht das Ende, sondern der Anfang. Jetzt ist der Zugang zum lebendigen Gott wieder frei. Jetzt ist Rettung für uns Menschen möglich. Wir müssen nicht verloren gehen, sondern wir dürfen wieder in die Verbindung mit unserem Schöpfer treten. Dort, wo wir uns Jesus zuwenden, uns ehrlich machen vor ihm, dürfen wir Vergebung empfangen, wenn wir unsere Schuld bekennen. Dürfen wir ein neues Leben von ihm empfangen. Und deshalb ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus und das Kreuz erinnert uns daran, das letzte endgültige Wort Gottes. Ich kenne eure Wohnverhältnisse nicht, aber wenn man so zusammenlebt mit anderen Menschen, kann es ja ganz schnell mal passieren, dass man so aneinander gerät. Passiert, selbst bei den besten Nachbarn. Ne, im Vogtland gab es mal den Streit über einen Knallerbsenstrauch und manchmal sind es ja rüberhängende Äste oder die Äpfel, die von Nachbarskindern gefressen werden und so weiter. Gibt es ja alles. Und dann gibt es meistens Ärger unter den Nachbarn. Manchmal kommt man auch in Situationen, wo man das eigentlich gar nicht bedacht hat, wie in Belgien passiert ist. Ein Landwirt wollte seinen Acker umpflügen und dann hat er gemerkt, hier auf dem Feld ist ziemlich tief eingegraben, so großer, grau-brauner Stein. Ehe ich mir meinen Pflug kaputt mache, hat er diesen Stein ausgegraben und 100 Meter neben seinem Acker wieder eingegraben. Da war er weg, fertig. Plötzlich war Belgien 100 Meter länger und Frankreich 100 Meter kürzer. Denn was er dort ausgegraben hatte, war ein Grenzstein. Es war noch in der Staatsgrenze. Also wenn sowas passiert, muss man sich nicht wundern, wenn man vor Gericht sich wiederfindet, entweder im Streit mit den Nachbarn oder sonst auch irgendwie. Und dann gibt es ja im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 779, könnt ihr nachlesen, ich erinnere euch bloß daran, was ihr eigentlich ja wisst, was dort steht, nämlich die Möglichkeit eines außergerichtlichen Vergleichs. Wenn es so Streitigkeiten gibt und so weiter oder man angeklagt ist, gibt es die Möglichkeit, dass der Richter sagt, so die beiden Streitparteien gehen mit ihren Anwälten raus auf den Gang und dann versucht mal, ob ihr sozusagen eine Einigung hinbekommt. Meistens geht es da um Geld oder irgendwas. So, dann müssen die alle raus und dann geht es verhandeln draußen weiter. Ohne Richter, ohne Aufsicht wird dann eben miteinander verhandelt und so. Gibst du mir das, kriegst du das, können wir uns da einigen und so weiter. Wenn in so einer Situation, wenn die draußen im Reden sind und im Verhandeln sind, wenn der einer sagt, so, das ist jetzt mein letztes Wort, das biete ich euch, sozusagen als Vergleich, das biete ich euch, mein letztes Wort, dann weiß die Gegenpartei sofort, entweder ich lasse mich da drauf ein, dann ist die Sache geklärt, dann kriegen wir das hin. Ansonsten kommt es zum Prozess. Wenn man sich geeinigt hat oder auch nicht geeinigt hat, muss man auf jeden Fall wieder rein, wird es protokolliert. Hat man sich geeinigt, darf man glücklich oder vielleicht auch nicht ganz so, aber zufrieden zumindest nach Hause gehen. Wenn nicht, dann geht da richtig der Prozess los. Das letzte Wort, das Gott spricht, zu uns spricht durch seinen Sohn, das müssen wir ernst nehmen. Es ist das letzte Wort Gottes, mehr hat er uns nicht zu sagen. Und deshalb braucht es eine klare Entscheidung. Wollen wir uns auf dieses letzte Wort einlassen, diesem letzten Wort gehorsam sein, es für uns persönlich hören, dann gilt all das, was Jesus uns zusagt für uns. Dann dürfen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes Kinder Gottes nennen. Oder ich lehne es ab. Dann hat Gott mir nichts mehr zu sagen. Dann komme ich ohne Beistand, ohne Fürsprecher ins Gericht. Und deshalb ist ja die Einladung des Wortes Gottes, nehmt die Versöhnung an, die Gott uns anbietet. Überhört das letzte Wort Gottes nicht. Es ist das Wort, was uns rettet. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort gibst. Herr, danke, dass du uns durch dein Wort zu uns redest. Herr, dass du uns zeigst, was du für uns getan hast, uns geben willst, dass du uns gnädig sein willst, in unser Leben hineinkommen willst. Herr, dass du uns aber auch durch dein Wort vor die Entscheidung triffst, ob wir uns darauf einlassen wollen, ob wir unser Leben für dich öffnen wollen oder unser eigenes Ding machen wollen. Herr, bewahre uns davor, an deinem Sohn Jesus vorüberzugehen. Komm in unser Leben, verändere es so, dass wir dir ähnlicher werden, am Sonntag und im Alltag. Amen.